Reisen beginnt im Kopf, der Merian-Podcast. Diese Folge wurde unterstützt von Visit Valencia. Silvia, beliebte Frage unter Kindern. Wenn du viel Geld hättest, sehr viel Geld, so viel Geld, dass du zu den Top 5 Wohlhabenden Deutschlands gehörst, was würdest du damit tun?
Was würde ich damit tun? Ich würde, glaube ich, einen Riesenbatzen davon in Schulen und Kindergärten stecken. Ich würde meinen Eltern so einen rundrum sorglos Alterssitz schenken, meiner Familie ein Ferienhaus kaufen, vielleicht an einem finnischen See oder so. Und du?
Viel reisen vermutlich.
Okay, aber wie kommst du jetzt überhaupt auf diese Frage? Hast du im Lotto gewonnen oder bist einem Milliardär begegnet?
Einer Milliardärin beziehungsweise ihrem Werk. Und zwar in Valencia, wo wir heute hinreisen. Ich bin Tinka Dippel, die Chefredakteurin von Merian. Und das hier ist Reisen beginnt im Kopf, der Podcast des Reise- und Kulturmagazins Merian. Wiederholungshörer dieses Podcasts, sie wissen, dass ich von Städten mit gutem Charakter nie genug bekomme. Und Valencia ist eine meiner ganz großen Lieben. Und die wird, da bin ich ganz sicher, auch meiner Co-Hostin, wie immer Silvia Tiburski, sehr gut gefallen. Ihr und natürlich damit auch euch zeige ich heute mein Best-of. Hallo erstmal, Silvia.
Hallo. Also ich bin gespannt und ich kenne dich ja und weiß, wie du erzählst, wenn du Feuer und Flamme bist. Und für Valencia bist du ja gerade ganz frisch entflammt. Du warst ja gerade erst da im April. Also erzähl mal von deiner Multimillionärin, was hat es mit der auf sich?
Die heißt Hortensia Herrero und begegnet bin ich ihr zumindest auf einem Gemälde im Centro de Arte Hortensia Herrero. Das ist das neue Kunsthaus Valencias, mitten in der Altstadt. So ein Patchwork aus einem alten Palast und benachbarten Gebäuden, verbunden durch moderne Architektur und bis in die hinterste Ecke angefüllt mit Kunst.
Hortensia Herrero ist ein super Name. Wer ist das?
Eine der reichsten Frauen Spaniens und eine Kunstmäzenin.
Und dieses Haus, ist das vor allem für Kunst aus der Region oder spanische Kunst oder modern? Also was für Kunst sieht man da?
Vor allem zeitgenössisch. Und du begegnest da einigen echt guten Bekannten. Olafur Eliasson zum Beispiel, der hat da ortsbezogene Kunstwerke gemacht und nicht nur er. Also zum Beispiel gibt es da diesen Tunnel aus 1035 Glasteilen, jedes unique und unterschiedlich groß, unterschiedlich designt und die schillernd bunt in allen möglichen Farben.
Ah, davon habe ich ein Foto mit dir drauf gesehen, da bist du durchgelaufen, das sah echt mega aus.
Genau. Und dann gibt es viele weitere Bekannte dort, also Miró, Lichtenstein, Anselm Kiefer. Zu Anselm Kiefer läuft gerade eine Sonderausstellung. Dafür wurde kurz nach meiner Reise viel umgestellt und umgehängt und die ist noch bis zum 25. Oktober zu sehen.
Wow, also Lichtenstein, Anselm Kiefer, Miró, das sind ja schon mal richtig große Namen. Kann man neben diesen guten alten Bekannten neue Künstler entdecken, die man noch nicht so auf dem Schirm hatte?
Ja, du machst auf jeden Fall auch neue Bekannte. Da sind schon einige Spanier und Valencianos sehr präsent. Juan Genovés zum Beispiel, der hat irre Gemälde gemacht von großen Menschenansammlungen aus der Vogelperspektive. Die sehen aus der Ferne aus wie Fotos eigentlich. Und je näher du dann kommst, eher wie Collagen aus Farbklecksen und winzigen so kleinen Fundstücken. Oder Manolo Valdés, der ist vor allem Bildhauer und bekannt für Frauenfiguren, die an die Meninas erinnern. Das sind die einzigen Hofdamen. Die erinnern optisch wiederum an die Falleras, zu denen kommen wir nachher noch. Das Tolle ist, dass du super durch dieses verwinkelte Gebäudekonglomerat geführt wirst und automatisch seiner Dramaturgie folgst. Also ich wusste teilweise nicht mehr so genau, in welchem Stockwerk ich bin und so, das war völlig egal. Und du hast dann immer auch Ausblicke auf die schmalen Altstadtgassen draußen und auf die benachbarte Kirche San Juan del Hospital. Das ist eine der ältesten Kirchen der Stadt. Und am Ende landest du dann in einem sehr schön begrünten Innenhof und dann tauchst du ab in den Untergrund. Da haben sie beim Bauen Überreste aus der Römerzeit gefunden und die sind auch richtig gut in Szene gesetzt und da wird viel erzählt zu diesem Haus und zur Stadt.
Ach, das klingt ja cool. Ich schlage mal vor, wir stellen jetzt diese Hortensia Herrero nochmal genauer vor. Die klang ja wirklich interessant, wenn die so viel Geld für so viel tolle Kunst hat. Und dann ordne ich nochmal so die Basics von Valencia ein.
Ja, sehr gut. Also, ich mache es in aller Kürze. Hortensia Herrero ist die Frau von Juan Roig und dem gehört die Supermarktkette Mercadona, die sowohl in Spanien als auch in Portugal sehr präsent ist. Und diese Hortensia Herrero, die hat eine Stiftung. Und was sie mit ihrem Geld unter anderem macht, ist ihre Heimatstadt Valencia mitgestalten. Schon vor ein paar Jahren war diese Stiftung federführend bei der Renovierung einer Kirche, San Nicolás, in der Altstadt. Die müsst ihr euch ansehen. Die ist wirklich unfassbar. Wahnsinnsunikat. Ich sage nur, um die 1900 Quadratmeter barocke Deckenfresken.
Wow.
Ja, das ist echt ganz großes Kino. Und außerdem gestiftet durch Hortensia Herrero viel Kunst im öffentlichen Raum und zu meiner großen Freude eine ziemlich gute Laufstrecke, die durch den Turia-Park führt, von dem heute auch noch die Rede sein wird. So, und jetzt aber mal Scheinwerfer auf die ganze Stadt.
Genau, Valencia. Nach Madrid und Barcelona ist das die drittgrößte Stadt Spaniens, hat rund 850.000 Einwohnerinnen und Einwohner und liegt 350 Kilometer südlich von Barcelona, an der Ostküste der Iberischen Halbinsel, so ungefähr auf der Höhe von Mallorca. Da gibt's auch über Nacht Fährverbindungen und schnelle Flugverbindungen hin. Und es klang vorhin an in deinem Kunstmuseum im Untergrund, Valencia wurde von den Römern gegründet. Die haben nämlich erkannt, dass es einen großen Vorteil hier gibt, extrem gut bewässertes und fruchtbares Land. Der Kern Valencias liegt nämlich nicht an der Küste, sondern schmiegt sich so an eine Biegung des Flusses Turia. Der kleine römische Kern wurde dann später von Arabern erweitert und der wiederum von den Christen, also ein Melting Pot. Und das verspricht schon mal einen ziemlich coolen architektonischen und kulturellen Mix. Unser Gourmet-Guide Olaf de Hade übrigens war auch schon dort. Der erzählt auch von einer kulinarisch ziemlich spannenden Mischung. Und 2022 war Valencia Designhauptstadt und 2024 grüne Hauptstadt.
Und dann stell dir mal vor, dass nur etwa ein Vierteljahrhundert her ist. Das wurde mir erzählt von einem der Guiding Architects, die ich sehr empfehle, um sich der Stadt zu nähern, dass hier an der großen Durchfahrtsstraße ein Schild stand mit der Aufschrift "Besuchen Sie Valencia in einer Stunde". Also, damit überhaupt jemand auch mal anhält. Der Tourismus, der ist hier noch ein Baby. Aber eins, das echt schnell wächst. Es ist gerade ein großes Thema. Und dieser Tourismus, der konzentriert sich vor allem auf die Ciudad Vella. Das ist die Altstadt und durch die kannst du super laufen. Und laufen und laufen. Ich war am ersten Tag meiner letzten Reise um 3:30 morgens aufgestanden, bin um 9 in Valencia gelandet und hatte, als ich abends um 11 ins Bett gefallen bin, 25.000 Schritte auf der Uhr.
Nicht schlecht.
Also je näher du dem ganz alten Kern kommst, desto enger werden die Straßen bzw. die Gassen, desto verwinkelter wird die Stadt und desto autofreier.
Also kann man sich da so richtig schön verlieren drin. Einfach mal Google Maps ausschalten und gucken, wo man landet.
Ja, du musst. Also das ist einfach loslaufen. Es eröffnen sich dann immer wieder Plätze, auch kleine Versteckte. Und eigentlich immer gibt's da mindestens eine Tapas-Bar. Und irgendwann kommst du sicher an einem der großen Plätze raus. Die haben ganz unterschiedliche Charaktere und sind alle echte Schatzkisten. Architektonisch am jüngsten und was den Mix angeht am spannendsten ist der Rathausplatz. Und da müsst ihr unbedingt in eine der Rooftop-Bars. Adressen wie immer in den Shownotes, so wie alle anderen auch. Wir gehen jetzt aber mal wirklich, es sind 3 Minuten oder so, vom Rathausplatz zum Marktplatz. Der ist noch ziemlich frisch, autofrei und liegt zwischen 2 absoluten Perlen.
Diese Markthalle, die habe ich mir im Vorfeld mal angeschaut im Internet. Also das ist wirklich so ziemlich die schönste unter all den vielen Markthallen, die ich schon auf Reisen gesehen habe. Also eine richtige Pracht. Gebaut 1928 im Stil des Modernisme. Das ist die spanische Variante des Jugendstil. Und gekrönt wird diese Halle von einer riesigen Kuppel aus Eisen und bunten Glaselementen. Also wirklich ein besonderes Kunstwerk und ein riesiges. 8000 Quadratmeter Fläche. 300 Stände mit Früchten in den schönsten Farben, auch mit ganzen Paraden von Schinken und frischen Meerestieren. Also ich stelle mir das super vor. War es wirklich so paradiesisch, wie ich es gesehen habe im Internet?
Ja, schon. Also das ist schon natürlich eine irre Atmosphäre. So dieses, du läufst da durch und guckst und guckst und probierst hier und probierst da. Und klar ist aber auch die Regel, wie immer, je früher ihr hingeht, desto paradiesischer ist es. Weil du dann als Tourist einfach noch die Minderheit bist. Mhm. Also klar, jeder geht dahin, zu Recht. Der Markt öffnet um 7.30 Uhr. Und ich würde sogar noch früher hingehen.
Um 4 Uhr morgens, so wie du.
Ja, am liebsten. Öffnen dann die umliegenden Bars, wo dann die Valencianos schon früh in der Sonne sitzen. Das ist ein ganz lustiges Treiben da.
So ein bisschen wie am Hamburger Fischmarkt. Erst auf die Reeperbahn feiern und dann direkt zum Fischmarkt.
Kann man so machen. Nein, es ist einfach schön da in der Morgensonne. Und also mein Tipp, El Trocito del Medio, da sitzt man direkt gegenüber dem Seiteneingang und das Mercado. Ja, und dann drin stapelt sich das, was aus der Huerta kommt. Das ist der Obst- und Gemüsegarten Valencias, also jenes fruchtbare Land, das schon die Römer erkannt hatten. Und dieser Gemüsegarten, der liegt direkt hinter der Stadtgrenze. Also das ist wirklich einmalig. Also wenn du da an der Ringstraße um die Stadt stehst, dann hast du auf der einen Seite noch Wohnblöcke und auf der anderen Seite Felder und Felder und Felder. Und da wächst so ziemlich alles. Also direkt hinter der Stadtgrenze. Und vor allem eine valencianische Besonderheit, die Erdmandel. Aus der machen sie Orchata, das ist die Erdmandelmilch. Die bekommst du natürlich auf dem Markt, aber auch überall in der Stadt. Also viel auch an so mobilen Ständen oder in Orchaterias, also quasi Erdmandelmilchbars.
Erdmandelmilchbars, super Wort. Die Erdmandel soll ja ganz gesund sein. Ich habe die noch nie probiert. Schmeckt diese
Orchata.
Orchata.
Also ich finde, die hauen immer viel zu viel Zucker rein. Das killt ja grundsätzlich jeden Geschmack. Aber wenn du eine findest, die nicht allzu süß ist, also ich habe so einen Tipp auf dem Mercado de Colón, auch eine sehr schöne Markthalle, da hatte ich mal eine, die war nicht so süß. Und dann kann man nur sagen, Randa, dann schmeckt die wirklich total besonders und richtig gut.
Mhm. Du hast ja jetzt das Huerta angesprochen, die Botanikerin in mir hätte auch schon längst eine Tour gebucht. Gibt es da sowas?
Ja, du kannst da auf jeden Fall hinfahren und dir, soweit ich weiß, auch einiges zeigen lassen und auch gut essen gehen. Also wer länger in Valencia ist, der sollte das unbedingt machen. Genauso wie ein Trip in die Albufera. Das ist eine Lagune, die südlich der Stadt liegt und wo der sehr besondere valencianische Reis wächst.
Ah, da soll es ja übrigens auch Flamingos geben. Aber nochmal zum Reis. Da wären wir jetzt ja bei der Paella. Die ist, habe ich jetzt gelernt, eine Valencianerin. Und wenn ihr euch da mal schlau macht, merkt ihr schnell, wir machen offenbar alles falsch, was Paella angeht. Wir geben da so Meeresfrüchte rein und essen die auch abends, was die Einheimischen aber wohl eher nicht machen. Hast du die auf diesem Markt auch probiert?
Also das wäre, glaube ich, der nächste Big Fail. Es gibt da schon bunten Reis in riesigen Pfannen, aber der wird zum Beispiel umgerührt. No go.
Macht man bei der Paella nicht?
Nein, die echte Paella gibt's mittags, idealerweise gegen 14 Uhr. Sie kommt in einer riesigen Pfanne, die aber nur flach mit Reis und Sud bedeckt ist. Und mit Kaninchen, Huhn, Schnecken, verschiedenen Bohnen, gerne auch Artischocken. Und so schmort das Ganze, bis es schön angebräunt und crispy ist. So gut. Also wenn du dann am Schluss noch so das so runterkratzt, Wahnsinn. Wo ihr richtig gut Paella essen könnt, auch das natürlich in den Shownotes.
Tinka, wir sind ja eigentlich noch am Marktplatz und du sprachst vorhin von zwei Perlen. Einmal der Markthalle und was ist das zweite?
Ja, genau gegenüber vom Mercado steht die Lonja de la Seda. Das ist die alte Seidenbörse, erbaut ab dem 15. Jahrhundert und seit 1996, also seit 30 Jahren jetzt, UNESCO-Welterbe. Die ist architektonisch von außen schon sehr schön und von innen schlicht und einfach umwerfend. Wirklich. Also mich hat selten ein Bau so angerührt, obwohl die heute eigentlich fast leer ist und total so die Fantasie anregt und hat was Sakrales. Also wenn du diese Lichtbündel da drin siehst, ist unglaublich. Welterbe ist sie aber natürlich nicht nur deshalb, weil sie so schön ist, sondern weil sie von Valencias goldenem Zeitalter erzählt. Das war so im 14. und 15. Jahrhundert, als Valencia eine der wichtigsten Handelsstädte Europas war und eines der Zentren der Seidenproduktion und des Seidenhandels. Valencia war deutlich größer als Barcelona und wirklich ein Nabel der Welt. Ich möchte jetzt nicht zu tief in die Historie eintauchen. Ich kann nur sagen, macht eine Führung in Valencia. Meine Empfehlungen dafür sind die schon erwähnten Guiding Architects oder Valencia Inside. Und lasst euch diese Lonja mit Geschichten füllen. Das ist wirklich wahnsinnig interessant und dann versteht ihr direkt auch die Stadt ein bisschen besser.
Valencias Zentrum liegt zwar nicht am Meer, ein Teil der Stadt aber schon. Und ich wünsche mir jetzt, dass wir da mal als nächstes hinfahren und uns ansehen, woher all dieser Fisch kommt, der sich da in der Markthalle stapelt. Aber bevor wir uns auf den Weg machen, stellen wir euch noch die aktuelle Ausgabe von Merian vor. Coverthema sind die Balearen. Wir zeigen euch sehr kreative und entspannte Seiten dieser Inselgruppe. Mallorcas Dörfer mit internationaler Strahlkraft, Palmas Kulturszene, Hotels voller Kunst. Unsere Kollegin Mila Krull hat Ibiza jenseits der Partymeilen entdeckt und sich von Formentera verzaubern lassen. Und Olaf de Harde hat auf Menorca die einzige Slowfood-Köchin besucht.
Außerdem war Olaf wieder für seinen Gourmet-Guide unterwegs, diesmal in Wien. Weitere Themen im Heft: Freiburg als perfekte Frühjahrsstadt, Hawaii, viel Neues aus dem Chiemgau und das Trendthema Set-Jetting, also Reisen zu Film- und Serienschauplätzen. Und bald schon erscheint die nächste Ausgabe mit dem Coverthema Sommer in den Alpen. Das Heft bekommt ihr unter anderem unter shop.jala.de/Miriam/. Und für unsere Hörer haben wir noch ein Spezialangebot. Ihr erhaltet 10% auf den regulären Preis eines Jahresabos. Geht dazu einfach auf merian.de/audio und ihr erhaltet 6 Ausgaben Merian direkt nach Hause geliefert.
So, und jetzt bitte ans Meer. Ich habe mir das auf der Karte angesehen. Das ist ja überhaupt nicht weit, aber wie kommt man da am besten hin?
Du ahnst es, denn du kennst mich mit dem Fahrrad. Mhm. Metro oder Taxi ginge natürlich auch.
Und gibt es da so Stationen mit Leihrädern? Gibt es ja in vielen Städten mittlerweile. Die kann man dann hoffentlich unkompliziert und vielleicht auch ohne Spanischkenntnisse benutzen.
Also es gibt super Fahrradverleihe und wohl auch ein System, Valenbisi heißt das. Das habe ich aber jetzt nicht getestet. Ich hatte mal ein Leihfahrrad. Wenn du damit mal aus den Gassen raus bist, ist Valencia so eine tolle Fahrradstadt. Total flach und auf vielen Straßen sehr gute eigene Fahrradwege. Und jetzt kommen wir zum Fluss Turia, an dem die Stadt gegründet wurde. Von dem ist nämlich nur noch das Bett da. Er selbst wurde in den 60er, 70er Jahren wirklich aufwendigst umgeleitet, weil er die Stadt mehrmals und 1957 richtig schlimm überschwemmt hatte. Also da war richtig viel kaputt und hat Tote gegeben. Die letzte schlimme Flut 2024, die hat unter anderem wegen dieser Umleitung eben nicht die Innenstadt getroffen. Das Bett des Turia, das haben sie begrünt und das ist jetzt ein gut 9 Kilometer langer Park, der sich um den Norden und Osten des Stadtzentrums legt. Mit vielen verschiedenen Bäumen, mit einem sehr angenehmen Laufweg, da wären wir wieder bei unserer Mäzenin, die den gesponsert hat, und mit einem Fahrradweg. Und auf dem fährst du, soweit es geht, und dann schwenkst du auf einen großen Boulevard, der schnurgerade an vielen Wohnblöcken vorbei Richtung Meer führt und in El Cabanyal endet, wenn du entspannt fährst von der Altstadt so 20 Minuten.
Und dann ist man direkt am Strand?
Das noch nicht. Du musst dich erstmal durch die Sträßchen von El Cabanyal arbeiten, durch die sogenannten Poblados Marítimos, die einstigen Fischerdörfer am Meer. Und die führen bis heute ein ziemliches Eigenleben.
Sprichst du übrigens Spanisch? Du sprichst das alles so professionell aus. Das klingt sehr authentisch.
Ich tue so, ein bisschen.
Okay. Also, El Cabanyal. Jetzt will ich aber an den Strand. Der ist hier richtig breit und richtig lang und sieht auch echt schön aus. Gibt es Leute, die hierher kommen nach Valencia und so richtig klassischen Strandurlaub machen?
Eher nicht, glaube ich. Also jetzt nicht rein Strandurlaub, aber mindestens ein Tag hier gehört unbedingt dazu zum Valencia-Erlebnis. Es gibt eine palmgesäumte Promenade am Strand und diverse Lokale auch für Paella. Also zum Beispiel am Wochenende siehst du da viele Familien und viele Studenten, die Sport machen. Die große Uni von Valencia, die ist nicht weit von hier. Gibt auch Hotels. Also man kann natürlich auch einfach sagen, ich wohne in El Cabanyal und pendle dann in die Altstadt.
Das ist bestimmt auch angenehm.
Ja, ich finde umgekehrt macht es mehr Sinn. Was man natürlich noch dazu sagen muss, du hast hier halt auch immer in Sichtweite diesen großen Hafen mit auch viel Industrie und auch immer mehr Kreuzfahrtschiffen.
Okay, was machen wir denn hier jetzt an unserem Meerestag? Also ich habe da so einen Verdacht, Stichwort Essen. Wir suchen uns ein Ausflugslokal.
Ja, die Richtung stimmt grob. Wir gehen aber vom Strand so in die zweite, dritte Reihe und landen zwischen riesigen uralten Holzfässern in der Bodega Casa Montaña.
Das klingt jetzt sehr urig. Du sagst zweite Reihe. Ist das so ein Valencia-Geheimtipp?
Absolut gar nicht.
Okay.
Diese Bodega ist so bekannt, dass viele sie vielleicht deshalb meiden würden. Und das sollten sie auf gar keinen Fall tun. Das bestätigen dir auch fast sämtliche Valencianer. Es gibt die Casa Montaña seit 1836. Also erst kamen die Fischer, um sich hier ihren Vermut abzufüllen und mit nach Hause zu nehmen. Dann blieben sie, um gleich vor Ort ein Gläschen zu trinken. Dann wollten sie auch was essen dazu. Und so ist die Bodega zu einem Restaurant geworden. Und das wurde 1994 von Emiliano Garcia Domene übernommen. Und der war dann in ganz Spanien unterwegs für die besten Kartoffeln, die besten Anchovies, den besten Iberico-Schinken, die besten Weine. Also er hat einfach wirklich seine Produzenten sich gesucht. Und sein Sohn Alejandro führt den Laden seit einigen Jahren mit seiner Schwester weiter, hat die Strukturen modernisiert. Also das ist top gemanagt, das Ding. Aber alles, was gut ist, hat er so gelassen. Also es sieht immer noch so aus wie damals und da kommen auch noch die Leute aus der Nachbarschaft. Also wenn du mich fragst, wo ich in meinem Leben am besten gegessen habe, dann gehört die Casa dazu.
Oha, das ist ja ein richtiger Ritterschlag. Du hast ja schon die ein oder andere Bodega aufgesucht auf deinen Reisen, weil du dir Orte einfach gerne über Restaurants, Kneipen, Buschenschenken, Pubs, wie auch immer sie heißen, erschließt. Und was ist jetzt an dieser Bodega so besonders, außer dieser urigen Einrichtung?
Naja, also ich finde ja grundsätzlich, das beste Essen verliert sofort, wenn die Atmosphäre nicht stimmt. Also ich finde, das gehört irgendwie alles zusammen. Wenn ich auswärts irgendwo esse, dann ist es die gesamte Atmosphäre. Und die stimmt hier einfach. Also viele aus dem Team arbeiten da schon sehr lange. Die sind super professionell, die sind cool, die sind humorvoll, die sind zugewandt, die kennen sich aus. Und dann ist es einfach alles so ein schlichter, unverfälschter Genuss. Also der Thunfisch in schmalen Scheiben und Olivenöl, die dicken Bohnen, die perfekt medium gebratenen Rindfleischwürfel, der Wermut, der Wein, das Olivenöl. Ja, toll. Und dieser Ort steht für eine rar gewordene Kontinuität in diesem Viertel.
Okay, was heißt das?
El Cabanyal, also das ist so ein bisschen der Sammelbegriff für verschiedene Ortsteile. Das hat eine ganz besondere kleinteilige Substanz, die aber auch eine große Herausforderung ist. Also mit anderen Worten, viele dieser alten Fischereienhäuschen da, die bröckeln so semi oder gar nicht bewohnbar vor sich hin. Da wachsen dann Bäumchen aus den Flachdächern und da fallen immer mehr von den vielen bunten Fliesen ab, die hier ganz viele Fassaden zieren. Und die Ex-Ex-Regierung von Valencia, die hatte nicht so viel übrig für diese Substanz und wollte da einfach eine Schneise reinschlagen. Also viele dieser Häuschen sollten abgerissen werden. Es wurde auch schon damit begonnen, damit die breite Straße bis ans Meer durchgezogen werden kann. Es gab natürlich Widerstand und dann gab es eine Wahl zur rechten Zeit und quasi Rettung in letzter Sekunde. Die Schneise kam nicht, aber die Gentrifizierung, ne? Es war natürlich viel Spotlight dann auf dieser Ecke und so ein Haus wieder fit zu machen, das kostet einfach irre viel Geld. Und das haben natürlich vor allem Investoren, zum Beispiel aus der Schweiz und aus Deutschland. Und da ist einfach viel Behutsamkeit gefragt und Respekt für die Geschichte, die das Viertel so besonders macht. Die erzählen dir dann immer das so von der Nachbarschaft und dass das Leben auf den Straßen spielt und sie sich da alle treffen. Und jetzt hast du da so ein, im Moment so ein Mix. Ne? Also du hast immer noch dieses ganz viel, was da so bröckelt, da wird viel gearbeitet. Dazwischen hast du total schnieke, total schick, schon renovierte Häuser. Also du siehst, dass da so gerade was im Werden ist und man weiß nicht so richtig, welche Richtung dieses Viertel nehmen wird. Mhm. Und die Casa Montagna, die zeigt einfach, wie es geht. Natürlich gehen da viele Touristen hin, so wie ich auch, aber da kommen auch noch Leute aus der Nachbarschaft.
Na, so eine ganz kleinteilige historische Bebauung direkt in Strandnähe, das ist ja schon sehr besonders, zumal in Spanien. Ich will hier gar nicht mehr weg.
Siehst du?
Ich hatte mir Strand gewünscht und bekomme jetzt direkt noch sehr viel mehr. Vielleicht kaufe ich als Multimillionärin dir dann auch noch ein Haus in El Cabanyal.
Super, ich bin dabei.
Ja, natürlich alles ganz behutsam renovieren lassen.
Auf jeden Fall. Also es ging mir auch so, tatsächlich. Also man kann das nicht genug betonen und ich glaube, deswegen sind die Begehrlichkeiten natürlich auch geweckt. Das ist ein toller, breiter Strand und das ist eine ganz, ganz besondere Bebauung. Also wir wissen ja, wie es teilweise sonst aussieht in Strandnähe. Und ja, es ist wirklich besonders. Und wenn ihr keinen Tisch in der Casa Montagna bekommen solltet, was durchaus passieren kann, überhaupt keine Ausrede dafür, nicht nach Cabanyal zu kommen. Es gibt da noch einige andere gute Genussorte und zwar wirklich auch sehr coole. Also cool im wahrsten Sinne des Wortes, denn eine der bekanntesten ist die Fabrica de Hielo, also die Eisfabrik, wo früher das Eis produziert und gelagert wurde, um die Fische zu kühlen. Sie hat so eine Art Abhängort, Food Courts, findet auch Kultur statt oder die Casa Pescador direkt nebenan und dann gibt es noch viele weitere.
Du hast vorhin von diesem Schild erzählt, das die Spanienurlauber nach Valencia locken wollte. Und jetzt ist das eine Stadt, von der ich von so einigen Leuten schon habe schwärmen hören. Ich habe mich gefragt, was eigentlich den Tourismus in Valencia so hat wachsen lassen. Und da stoße ich immer auf zwei Namen, also ein Event und einen Architekten. Das Event spielt hier am Meer. Das fand 2010 statt und war der America's Cup. Das ist der große Segelwettbewerb, ich glaube auch einer der ältesten der Welt. Dass der nach Valencia kam, muss ziemlich einschneidend gewesen sein. Also eine nennenswerte Hotellerie ist dadurch überhaupt erst entstanden. Und der Architekt, der hat sich zwischen hier und der Altstadt ausgetobt. Und der ist Valenciano und heißt Santiago Calatrava. Einer der berühmtesten zeitgenössischen Baumeister. Lebt schon lange, vor allem in Zürich, hat überall auf der Welt alles Mögliche gebaut. Aber nirgendwo ein solches Ensemble wie hier, die Stadt der Künste und Wissenschaften. Das ist so ein ganz ikonisches Ensemble. Das besteht aus einer Oper, einem Wissenschaftsmuseum, einem Kino und neuerdings auch einem Kulturforum, dem Kaiserforum. Warst du da in dieser Stadt der Künste und Wissenschaften? Muss man da hin?
Einfache Antwort, auf dem Weg zurück ins Herz von Valencia kommst du eh dran vorbei. Die Ciudad de las Artes y Ciencias liegt genau da, wo du wieder in den Turia-Park einschwenkst. Also Calatrava-Architektur ist eindrucksvoll. Und er ist auch quasi Stammgast in unserer Heftrubrik Kaleidoskop, wo wir immer so eine Gestaltungs- oder Bauart rund um den Globus vorstellen. Also bei den Museen, den Brücken und Bahnhöfen. Und ich glaube auch bei den Flughäfen war Calatrava schon dabei. Er baut immer so ganz hell in Weiß, sehr effektvoll und sehr skulptural. Das ist teilweise umstritten, Stichwort Kostenexplosion, Praktikabilität und so weiter. Aber es macht total Eindruck. Und so auch hier. Also ich liebe es ja, früh morgens zu laufen. Und der Turia Park ist perfekt dafür, mit der tollen Laufstrecke. Und wenn du dann noch so halb verschlafen mitten in diesem Ensemble ankommst, das ist schon groß. Drinnen war ich nur im Wissenschaftsmuseum. Das ist sehr interaktiv, weitläufig und eindrucksvoll. Und in der Oper. Die ist da auch so eine Ikone. Da steht die Innen- und die Außenwirkung echt sich ein wenig nach. Ja, und das Kaiserforum, das ist neu. Da ist sein Ursprungsbau, der war so als so eine Art Mehrzweckhalle geplant. Der ist irgendwie jetzt umgestaltet worden. Und Kaiserforum gibt es in diversen Städten, also auch in Madrid oder in Palma. Und jetzt eben auch hier in Valencia. Ja, also diese Stadt der Künste und Wissenschaften ist inzwischen quasi so der Eiffelturm Valencias. Eigentlich auf Reiseführern ist immer irgendwie die zu sehen. Und die hat schon mit der ganzen Stadt und eben auch vor allem mit der Ecke, wo sie ist, enorm viel gemacht.
Jetzt waren wir in der Altstadt, in einem sehr besonderen El Cabanyal am Meer und in diesem Architekturensemble. Wie sieht's denn mit den anderen Vierteln so aus?
Da gibt's Ruzafa, das liegt südlich der Altstadt und war wohl lange eher ziemlich rundown. Es ist aber auch das internationalste Viertel und deshalb sehr bunt und interessant und wie das dann so ist, inzwischen ziemlich durchgentrifiziert. Die kleinen Galerien und Startups und Concept Stores und sowas, das ballt sich vor allem da und vor allem die Bar- und Clubszene. Also die jungen Valencianos, die gehen vor allem in Ruzafa aus. Und dann hast du daneben das Eixample, das liegt zwischen Ruzafa und dem Turia und ist ganz anders. Also so schick, bürgerlich, stuckverzierte Fassaden, Boutiquen, sehr gute Restaurants und noch eine ganz tolle Markthalle, der Mercado de Colón. Du erinnerst dich, wo man die gute Horchata trinken kann. Ich mag sehr da. Das ist so das perfekte Viertel zum Bummeln. Und im Eixample kocht seit sage und schreibe 33 Jahren der Deutsche Bernd Knöller in seinem Restaurant Riff. Seit 2009 ist das ein Sternrestaurant und Bernd, der ist so ein Herz von Mensch und Gastgeber. Und der hat ja anfangs nur für Valencianos gekocht. Ne, Touristen gab es ja quasi noch nicht. Also er hat mir auch mal erzählt, dass die völlig durcheinander waren, als sie das erste Mal da Touristen da hatten und nicht wussten, ob die überhaupt Spanisch sprechen und so. Ne? Also das macht es nochmal so deutlich. Und der hat mir mal erzählt, dass er damals frisch in Valencia den 19. März miterlebt hat. Da ist hier totaler Ausnahmezustand und außerdem ist es sein Geburtstag. Und dann hat er sich gedacht, wenn die meinen Geburtstag hier so wild feiern, dann bleibe ich.
Was feiern die denn am 19. März?
Die Feiers.
Die Feiers. Das ist, glaube ich, so eine Art Karneval, ne? Also das, was den Kölnern ihr Karneval ist, ist den Valencianos ihre Feiers.
Ja, genau so ist das. Es ist auf jeden Fall ein buntes, lautes, sehr lautes Maskenfest.
Also vom 15. bis zum 19. März ist den Feiers hier in Valencia nicht zu entkommen. Im Fokus stand ursprünglich mal der heilige Josef, das ist der Schutzpatron der Zimmerleute. Anfangs wurden ihm zu ehren Holzreste verbrannt und inzwischen steht die Maskletta im Fokus. Und die ist das, was sich daraus entwickelt hat, eine Wahnsinns-Feuerwerkshow. Höhepunkt ist am 19. März. Da werden so haushohe Figuren verbrannt aus Holz, Pappmaché und Styropor. Parallel zum Karneval, es gibt viele Umzüge. Die Menschen tragen Trachten und entweder du liebst es und bist dabei oder du verlässt die Stadt.
Absolut. Also ich habe sie leider noch nie live erlebt. Übrigens lustiger Fun Fact, Valencia ist so eine Pyrotechnik-Hauptstadt. Und es gibt sogar den Begriff Pyroturismo. Also vor allem Deutsche und Niederländer finden es wohl total super, dahin zu reisen, um dann da rumzuböllern. Das ist aber gar nicht das, was die Valencianos machen.
Das klingt nicht so, als wären sie froh darüber, dass die Leute kommen.
Ich glaube, das brauchen die nicht. Genau, aber wirklich ist es ganz, ganz tief verwurzelt. Jeder Stadtteil, jedes Viertel hat seinen Feiersverein und seine Feierskönigin. Und die sterben nicht etwa aus, die wachsen, die haben Wartelisten. Mir haben ganz viele Menschen in Valencia erzählt, dass ihre Kinder von Kindesbeinen an voll dabei sind. Also die Feiers prägen das soziale Miteinander in Valencia weit über den März hinaus. Zum Beispiel während der Flut 2024, da war die Stadt ja selbst gar nicht so betroffen. Den Turia-Fluss, den hatten sie ja längst umgeleitet, aber viele Vororte eben schon. Und die Feiersvereine, die waren wohl ganz groß dabei, schnell Hilfe zu organisieren.
Und die Feiers sind immaterielles UNESCO-Welterbe.
Ja, aber nicht das einzige in Valencia.
Mhm. Die Seidenbörse ist auch Welterbe.
Ja, aber es gibt tatsächlich noch ein drittes Welterbe. Und dafür gehen wir nochmal an einen der großen Innenstadtplätze, zur Plaza de la Virgen, wo seit dem Mittelalter jeden Donnerstag das Tribunal de las Aguas, also das Wassergericht, stattfindet. Dessen ganze Geschichte sprengt hier einmal mehr den Rahmen. Also ihr seht, man kann da noch an so vielen Stellen tiefer eintauchen. Nur so viel, es ist eines der ältesten noch aktiven Gerichte überhaupt. Und was hier verhandelt wird, sind Streitigkeiten rund um die Bewässerung der Huerta, von der schon die Rede war. Also dieses uralte Kanalsystem ist sehr ausgeklügelt und funktioniert nur, wenn sich alle an die Regeln halten. Und wer sich nicht an die Regeln hält, wird halt da drüber befunden. Es ist eine gute Sache und die existiert so wie dieses Gericht seit dem Mittelalter. Es ist ein Open-Air-Gericht, öffentlich, auf Valencianisch. Das ist so eine Variante des Katalanischen.
Und diese Plaza de la Virgen, ist das ein prominenter Ort?
Ja, ja, absolut. Also wir stehen hier quasi hinter der großen Kathedrale, wieder mitten im uralten Kern der Stadt.
Ah, die Kathedrale. Heimat des Heiligen Grals. Das scheint echt so ein Ding zu sein hier in Valencia.
Ja, und ich hatte mir den Gral in der Gralskapelle, die ist in der Kathedrale, früher schon angesehen. So richtig eingetaucht bin ich dabei erst bei diesem Besuch, weil alle 5 Jahre ist da irgendwie ein heiliges Jahr zu diesem Gral und das ist gerade wieder. Und dann wird da nochmal mehr aufgefahren rund um diesen Gral. Also es handelt sich um einen Kelch aus einem Halbedelstein. Und der befindet sich seit dem 15. Jahrhundert, Stichwort goldenes Zeitalter, in Valencia. Und der ist relativ gut wissenschaftlich untersucht. Er soll aus dem 1. Jahrhundert vor Christus stammen, weshalb zumindest nicht ausgeschlossen ist, sagen es jetzt mal so, dass Jesus beim letzten Abendmahl aus diesem Becher getrunken hat. Also im Mittelalter hatte dieser Becher dann erst so diesen Unterbau aus Gold und Edelsteinen bekommen. Es gibt da in diesem Jahr eine Sonderausstellung ganz in der Nähe der Kathedrale, auch im ganz tollen Gebäude, wo sonst so Ausstellungen und so stattfinden. Und bald soll der Gral dann ein festes eigenes Museum bekommen. Das ist schon echt eine faszinierende Geschichte. Wahnsinn, was so ein Ding in Bewegung setzen kann.
Aber den sieht man da tatsächlich.
In der Kathedrale, in dieser Kapelle, da sieht man ihn, aber da ist er so hinter Glas und so. Also in dieser Ausstellung siehst du dann Repliken, da siehst du ihn eigentlich besser und verstehst ihn auch ein bisschen besser. Ich würde sagen, in der Kathedrale spürst du ihn, weil da sitzen halt in dieser Kapelle einfach Leute total in sich versunken und du siehst halt, was das auslöst. In die Kathedrale solltet ihr aber natürlich ohnehin gehen. Genauso wie in die Basilika dahinter. Die ist da direkt, wo das Wassergericht tagt. Die ist auch wunderschön. Und ihr solltet auch hoch in den Turm der Kathedrale und dann diesen Wahnsinnsausblick auf die Stadt genießen.
Unbedingt. Aber ich fürchte, ich muss dich jetzt mal langsam stoppen.
Jetzt schon?
Ja, kommen zum Ende unserer Folge. Aber lass uns doch nochmal unser beliebtes Finale Lieblingsorte aufzählen machen. Was sollten wir auf jeden Fall noch in Valencia machen, was wir jetzt noch nicht besprochen haben?
Von der Kathedrale loslaufen, durch die Altstadtgassen des Viertels El Carmen. Die sind manchmal so schmal, dass man gefühlt Luft holt, bevor man durchgeht. Das sind so ganz viele Lädchen, Bars, whatever. Also hört nicht auf. Essen, trinken, genießen. Und zwar so lange Valencia noch deutlich günstiger ist als Barcelona. Das wandelt sich. Das ist so von der ganz simplen Tapas-Bar bis zur absoluten hohen Sterneküche. Valencia ist ein ganz, ganz besonderer Ort für Foodies. Diese Vielfalt und diese ganzen Produkte aus der unmittelbaren Umgebung, das ist schon wirklich besonders. Und ich würde auch mal aus den touristischen Vierteln raus. Deshalb unbedingt mit dem Fahrrad, ne? Weil das sind dann zum Teil auch auf dem Weg ans Meer. Ne? Du kommst dann durch so, ja, so Wohnblöcke. Aber das ist echt interessant zu sehen. Und besonders würde ich da empfehlen, das Viertel Benimaclet. Das liegt auch so zwischen Wohnblöcken. Da gibt es aber auch so einen Altstadtkern mit netten Cafés und Restaurants. Da hat die Bebauung fast ein bisschen was von El Cabanyal. Und das ist so eine Ecke, die gerade erst ihr Potenzial entdeckt. Aber zum Ende würde ich sagen, wir gehen nochmal, den hatte ich am Anfang schon erwähnt, zum Rathausplatz. Zum Beispiel in die Athenea Bar, das ist da so der Klassiker. Es gibt an diesem Platz aber auch ein neues Hotel mit einer Bar drauf. Also wie gesagt, in den Shownotes findet ihr weitere Adressen. Und da stehen wir jetzt stilecht mit einem Agua di Valencia. Das ist ein Drink aus frisch gepresstem Orangensaft, Wodka, Gin und Cava. Ich habe beim letzten Mal ein bisschen davon verschüttet und kann euch sagen, es ist sehr klebrig.
Das ist bestimmt symbolisch und man kommt dann immer wieder zurück nach Valencia, genau, wenn einem das passiert.
Genau, ich bin quasi kleben geblieben da, was ich wirklich gerne mal länger tun würde. Ja, aber wirklich ein erfrischender Cocktail und mit dem in der Hand verabschieden wir uns jetzt. Aber vorher, Silvia, ich habe noch eine Überraschung. Oh. Stichwort Übergepäck. Du neulich Südtirol und ich habe in Valencia, ich kriege ja dann immer so Abschiedsschmerz und ich hatte noch so einen Vormittag und dann bin ich losgelaufen und dann, also wirklich mit Ach und Krach ging mein Koffer noch zu.
Jetzt bin ich gespannt.
Und war noch in der Markthalle und ich habe jetzt Schokolade dabei und habe gedacht, ich nehme eine, die deine Kinder bestimmt nicht essen, die ist nämlich mit Zitrone und Minze.
Oh, das klingt sehr gut.
Vielen Dank. Habe ich auch gedacht, so eine kleine, und sie sieht vielleicht gar nicht so nach Schokolade aus, vielleicht erkennen die das gar nicht, weil Silvias Kinder haben die Schokolade aufgegessen, die sie mir eigentlich aus Südtirol mitgebracht.
Dazu muss man sagen, dass ich kein Post-it draufgepackt habe, wo ich sonst immer schreibe, für den Podcast nicht essen.
Ich habe noch was, weil du hattest mir so ein hübsches Schnapsglas mitgebracht und dieses hier fand ich...
Der heilige Gral,
Tinker
hat ihn mitgebracht.
Ja, er glitzert und es sind so kleine Fischchen drauf und es steht Valencia drauf und es ist so ein bisschen silbrig. Bisschen tacky, aber ich finde es...
Nein, das ist sauber. Ich finde es wunderschön. Ja. Ein kleines, grünlich schimmerndes Glas mit Fischen und... Ja. Sternen und so Fliesen sind es, ne? So ja. Repliken. Wundervoll. Mein heiliger Gral.
So, genau. Und das glitzert so wie diese Stadt, in die ihr bald reisen müsst.
Wir freuen uns, wenn ihr bald nach Valencia reist und wenn wir uns wiederhören. Am 12. Juni und dann geht es an den Genfer See. Schreibt uns gern, wenn ihr Ideen für andere Kopfreisen habt oder sonstige Anregungen. Die Adresse lautet podcast@merian.de und hinterlasst uns gern eine Bewertung und folgt uns auf Instagram. Bis bald!
Bis bald!